Jetzt vor der Predigt lese ich noch den Predigtext oder einen Teil von diesen ganzen Kapiteln. Offenbarung 11, Vers 3 bis 12. Und ich will meine zwei Zeugen bestimmen, sie sollen weissagen, 1260 Tage lang, angetan mit Trauerkleidern. Dies sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und wenn ihnen jemand Schaden tun wird, so kommt Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, muss er getötet werden. Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, damit es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung. Und haben Macht über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit Plagen aller Art, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen kämpfen und wird sie überwinden und wird sie töten. Und ihre Leichname werden liegen auf der Straße der großen Stadt, die heißt geistlich Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Und Menschen aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihre Leichname 3 Tage und einen halben und lassen nicht zu, dass ihre Leichname ins Grab gelegt werden. Und die auf Erde wohnen, freuen sich darüber und sind fröhlich und werden einander Geschenke senden. Denn diese zwei Propheten hatten gequält, die auf Erden wohnen. Und nach 3 Tagen und einem halben fuhr in sie der Geist des Lebens von Gott und sie stellten sich auf ihre Füße. Und eine große Furcht fiel auf die, die sie sahen. Und sie hörten eine große Stimme vom Himmel zu ihnen sagen, steigt herauf. Und sie stiegen auf in den Himmel in einer Wolke.
Merci vielmals für das Lesen von diesem Text. Also, wenn ihr ein bisschen mit der Bibel dabei sein wollt, ist heute Kapitel 11 bis 13 in der Offenbarung sinnvoll aufzuschlagen. Wir werden durch diese Kapitel gehen. Ich habe auch Zettel noch gemacht, die hinten auflegen, die jetzt schon einen haben genommen, die brauchen ihn noch gar nicht unbedingt. Das leitet uns nicht unbedingt durch die Predigt, sondern ist einfach eine Hilfe, für ihn hinzunehmen und noch nachzubearbeiten im Hauskreis oder daheim. Ich habe so viele Bibelstellen drin, dass es viel zu tun gibt, wenn ihr das alles durcharbeitet. Aber mir hat der Gewinn wirklich am meisten dann, wenn man selber damit arbeitet. Also nehmt es mit, betet darüber, tut hin und her vergleichen und so. Wenn ihr Fragen habt, wenn etwas unklar ist, dann kommt auf mich zu. Also das macht nichts, wenn ihr den noch nicht jetzt seht, dann könnt ihr nachher hingehen, einfach. Ich würde zuerst zum Einstieg ein paar Grundsätze, wie wir sie letztes Jahr gemacht haben, einfach noch gerne sagen. Wo ich so wie ein Fundament geben, wie wir die Bibel verstehen, wie wir umgehen mit Gottes Wort. Die Bibel ist Gottes Wort. Wir tun nicht darüber diskutieren. Das ist hier die Grundlage. Die Bibel ist Gottes Wort. Und wahr in all ihren Aussagen. Zuverlässig. Sie hat 2 Teile, ein altes und ein neues Testament. Die gehören zusammen. Man kann es nicht einfach sagen, das Alte ist ja das Alte, das ist einfach das Erste Testament und das Zweite Testament, wäre vielleicht ein bisschen richtiger. Das Alte ist nicht überholt, es ist erfüllt, aber die gehören zusammen. Und gerade in der Offenbarung ist es sehr interessant, geht man eigentlich davon aus, es hat auch so Auswertungen gegeben, dass mehr als die Hälfte der einzelnen Verse in der Offenbarung irgendeinen Bezug hat zum Alten Testament. Also ist kein Buch so stark verknüpft mit dem Alten Testament wie die Offenbarung selber. Das Letzte, das ist auch kein Wunder, weil das schließt den ganzen Bogen vom Wort Gottes, wie wir es haben, über die zu Testament. Wir haben viele Aussagen in der Offenbarung, wo wir wissen, etwas, was kommt. Und es gibt viele Hinweise darauf, es ist schon bald, macht euch bereit, seid parat. Der Herr kommt gleich zurück oder was auch immer für Ereignis, aber noch nicht. Es ist so eine Spannung, die wir drin leben. Schon bald, noch nicht. Natürlich sind gewisse Sachen sind auch Geschichtsschreibung, sogar in Offenbarung. Wir werden es heute auch sehen. Aber meistens haben wir die Spannung drin, weil wir halt in der Endzeit stehen, weil gleich der Teil von der Weltgeschichte einfach fertig geht und einen neuen Anfang nimmt. Wir verstehen die Bibel grundsätzlich wörtlich. Es gibt Stellen, es gibt Passagen, da werden wir auch heute ein Beispiel haben, wo es wie klar ist. Mir ist es auch klar, dass das nicht alle so gleich klar sehen. Da gibt es ja viele Bücher und Diskussionen darüber, was jetzt wörtlich zu verstehen ist und was nicht. Wir sagen aber, wir verstehen es grundsätzlich wörtlich, ausser wenn wir sehen, man muss es symbolisch verstehen. Ich sage es dann heute, wenn so ein Beispiel kommt. Und was mir ganz wichtig dünkt, für uns als Nachfolger von Jesus, ist die Offenbarung nicht Angstmacherei. Es ist nicht so ein Terrorbuch, das man gescheiter nicht auftut, im Gegenteil. Es lohnt sich, und ich habe das selber auch gemerkt, würde mal sagen, über das letzte Jahr ging wieder mit der Offenbarung zu arbeiten. Und ich merke, je länger, je mehr auch wieder auf heute Vorbereitung, wie das ein Buch von der Hoffnung ist für uns. Ein Buch von der Hoffnung, weil wir sehen, dass unser Vater im Himmel alles im Griff hat und genau weiß, was er macht und was er zulässt und wo er Regel schiebt. Es ist ein Buch von der Hoffnung für uns. Ein kurzer Blick darauf, was bis jetzt schon ist gegangen. Ihr habt es gemerkt, wir gehen ja von Anfang bis zum Schluss durch die Offenbarung. Mit zwei, drei Ausnahmen, das Kapitel 10, habe ich jetzt hier im Rückblick, überkumpen wir eigentlich. Das hat Gründe, dass es nicht so viel endzeitspezifisch hat wie die anderen, oder nicht so klar, darum, wenn man in der Vorbereitung sieht, lassen wir das weg, so wie das Ende schreiben, Kapitel 2 und 3. Aber etwa so haben wir es bis jetzt schon gehabt. Man kann nicht unbedingt sagen, dass es chronologisch so ist, aber es geht halt der Reihe nach jetzt durch die Offenbarung, unser Programm. Und darum ist heute jetzt dran, Kapitel 11 bis 13, wo so Schlagwörter wären, die zwei Zeugen, das haben wir vorhin gehört, dann die siebte Posaune. Es gibt ja viel so sieben Schalen, sieben Posaunen, sieben Engel, sieben Reich. So, und das ist jetzt, manchmal wird das noch auseinandergetrennt, nach drei oder eben nach sechs. Die siebte Posaune ist ein bisschen abgesplittet von den sechs anderen. Frau und Drache im 12. Kapitel und dann zwei Monster im 13. Kapitel. Da können wir nicht auf ganz alles eingehen, schon gar nicht auf Details, weil halt einfach die Zeit bei weitem nicht reicht, aber ich glaube, ich habe das Spannendste einfach rausgepickt für heute Morgen. Vielleicht habt ihr es schon gelesen an einem Ort, und sonst verrate ich jetzt das Thema, das ich da wie drüber gefunden habe, im Studieren über diese drei Kapitel. Das muss ich sagen, das sieht man vielleicht nicht unbedingt jetzt hier. Drachen, Frau, Zeugen, Monster und so. Aber das ist von mir aus gesehen ganz klar, Jesus ist Sieger. Das ist das heutige Thema, das ich in all diesen Kapiteln drinnen sehe. Und ich glaube, ihr seht es nach ein paar Minuten auch so. Jesus ist Sieger. Beim 11. Kapitel, ich gehe jetzt auch rein, 11, 12, 13, haben wir vorhin gehört, was der Inhalt ist betreffend der zwei Zeugen. Als ich in der Vorbereitung losgelassen habe, wusste ich, muss das mal ein bisschen mehr als nur zwei, drei Tage vorher anfassen, sonst reicht es mir dann nicht. Das ist doch ein bisschen komplizierter. Da habe ich gedacht, also als erstes einfach mal die zwei Zeugen klären. Wer sind die zwei Zeugen? Dass ich das einfach weiss, dass ich weiss, was ich da vertrete. Oder? Mir war das auch nicht gerade so klar gewesen. Und mir ist es relativ schnell aufgegangen, dass das nicht gerade so eine einfache Aufgabe ist mit diesen zwei Zeugen. Ich habe sogar in zwei Büchern, in zwei Kommentaren, habe ich gelesen, dass das 11. Kapitel mitunter als das komplexeste Kapitel überhaupt angeschaut werde. Dann hat es mir einfach ein bisschen den Mut genommen, bei das einfach kurz kam. Und habe irgendwie mehr gesehen, wie es verschiedene Haltungen gibt. Nicht nur die zwei, drei, die ich anfangs davon gehört und dachte, ja, das müssen wir doch herausfinden, was ist jetzt da das Richtige, wer sind denn die genau? Und irgendwann bin ich dann im Auto und einfach Gott gesehen, das ist doch schon ein bisschen mühsam. All die Meinungen, das scheinen doch alles Leute zu sein, die gerne haben, die gefragt haben, die hoffentlich auch gebetet, dass sie die Sachen geschrieben haben. Und gleich ist es so unterschiedlich und widersprüchlich, einfach, was sie erzählen. Es kann doch nicht sein, jetzt sag du mir, du hast ja gesehen, durch deinen Geist, was du erklären, sag mir jetzt, wer sind die zwei Zeugen? Und er, es erstaunt mich vielleicht nicht, ist nicht so direkt die Antwort gekommen, sondern ich hatte das Gefühl, dass er mir sieht, sucht das Allgemeine in diesem Kapitel, nicht das Spezifische. Und das habe ich nicht eigentlich so erwartet, weil mich jetzt geschliffen, dass ich nicht die zwei Züge kenne. Und dann hat mich das aber auch noch eine gute Idee gedacht. Was wäre, wenn es gleich, was jetzt die zwei Züge genau sind, die allgemeinen Aussagen, wenn man es dann will, schlagen in unser Leben, die Brücke schlagen in unser Leben, die wären die gleichen. Was wäre denn? Das ist noch eine gute Idee, oder? Dann hat mich das gut gedacht. Also, ich gehe auf die Suche nach den allgemeinen Aussagen von diesem Kapitel. Weil ich kann vielleicht sagen, ich habe dann auch mal noch Arbeit gefunden, wo nur darum geht, wer sind die zwei Züge, aus also der Doktorarbeit, die hat dort durchgescrollt, niemals gelesen, das ist hunderte von Seiten. Und noch Englisch, hunderte von Büchern, die zitiert werden. Nur bei dieser Frage, wer sind die zwei Züge, da kommen auch so Mose und Elia, das ist vielleicht das, was man häufig hört. Jesus und Serubabel, Aaron und Mose, Aaron und David, die ganze Kirche. Petrus und Paulus, Gottes Kind, Henoch und Elia, Ananos und Jesus, ich weiß nicht einmal, wer das ist, also der Ananos, Jakobus und Johannes, Altes und Neues Testament, Juda und Israel, Juden und Christen, Gesetze und Propheten. Und ich habe nur, das sind ganz wenige Beispiele, das hört nicht auf. Das ist wahnsinnig, was da alles für Interpretationen rum sind. Aber jetzt habe ich gewusst, also das Allgemeine suchen, nicht hier überbeissen, das Allgemeine suchen. Und habe das aber auch noch nicht gesehen. Und am Morgen bin ich aufgewacht und habe das einfach wie gesehen. Habe ich das Gefühl, das ist die Antwort, die mir Gott hat gegeben. Was ist das Allgemeine? Tut das bitte prüfen, ob das euch überzeugt, was ich jetzt sage. Aber ich habe sehr früh gehabt, weil ich musste pressieren, sie es nicht vergessen, sie es aufschreiben und im Nachhinein gemerkt, wie gut das so Bibel, der Philipp hat auch mal gesehen, kann man gerne die wiederholenden Belege in der Bibel suchen. Das wissen wir ja. Wir haben nicht gerne etwas Schweres behaupten, was nur gerade in der Bibel steht, sondern es macht Sinn, wenn die Bibel mehrfach etwas belegt. Und das ist auch hier der Fall. Was sind die Aussagen, die allgemeinen Aussagen vom Kapitel 11, die wir vorhin gehört haben? Erstens, Gott bedauert es, dass die Menschen sich abkehren von ihm. Es reut ihn. Wenn die Menschen rebellieren gegen ihn, wenn sie sich gegen ihn stellen, wenn es geht, wie zu Noahs Zeiten. Das sieht man schon ganz am Anfang. Sie sind in Sacktuch. Du hast vorhin in deiner Übersetzung gelesen, in Trauerkleider. In Sacktuch sind sie gehüllt, die zwei Züge. Sacktuch, das kann in die Richtung von Demütigung gehen, aber es bedeutet fast Gänge in der Bibel. Es kommt irgendwie 30, 40 Mal kommt das vor im Alten Testament, bedeutet das Trauer oder Reue. Und das ist ein Zeichen, das ist nicht ein Zufall, dass die Züge in Sacktuch sind. Das ist ein Zeichen von Trauer und Reue, die Gott ausdrückt. Das kann Trauer um einen Gestorbenen sein. Zum Beispiel im 1. Mose 37, 34, Schlachterübersetzung. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Lenden und trug lange Zeit Leid um seinen Sohn. Wenn jemand ist gestorben, hat man Sacktuch angelegt. Wenn man schlechte Nachrichten gehört, hat man Sacktuch angelegt. Trauer und Reue. Und ich habe es gesehen, das ist ja wie zu Zeiten Noahs, wird es wieder sein am Schluss. Das steht in Matthäus 24, 37. Bei der Wiederkunft des Menschensohnes wird es wie in den Tagen Noahs sein. Ja, wie war es denn? Das, was ich meine, 1. Mose 6, 5 bis 6. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Das kommt zum Ausdruck in dem 11. Kapitel am Anfang. Über das Wörtchen Sacktuch sieht man das, es reut Gott. Wie es wieder wird gehen, es reut Gott, wie es heute auch schon geht. Symbolisch Sacktuch. Und was ist Gottes Reaktion? Nicht nur mit den zwei Zeugen, sondern ganz vielen Orten in der Bibel. Er schickt Boten, weil er gerne will, dass die Menschen umkehren zu ihm, weil er Versöhnung will, weil er Wiederherstellung von der Beziehung zu den Menschen wünscht. Er liebt die Menschen, er will nicht, dass jemand verloren geht. Er schickt Boten, die das sagen, die gute Nachricht, dass er versöhnte Beziehung will. Er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. 1. Timotheus 2,4. Oder im Jeremia 7,25. 20. Seit dem Tag, an dem eure Vorfahren ausgezogen sind aus dem Land Ägypten, bis auf den heutigen Tag, habe ich alle meine Diener, die Propheten, zu euch gesandt. Täglich mit Eifer habe ich sie immer wieder gesandt. Er schickt seine Leute, er schickt Boten, weil er mit zu den Leuten reden will, weil er ihnen sagen will, hey, ich will Frieden mit dir, ich will eine versöhnte Beziehung zu dir. Das sieht man hier, ja, das sind die zwei Zeugen. Und das gilt auch für uns, wir sind Botschafter. An Jesus Stelle sind wir Botschafter in dieser Welt, wo Gott schickt, wo er will, dass wir eine Botschaft verbreiten. Versöhnet nach mit Gott. Wir sind Friedensstifter. Wir sind solche, die die gute Nachricht bringen. Versöhnet nach mit Gott, dem Vater, über allem. Und die Reaktion ist so viel gegen gleich. Es ist nicht ganz gegen so, aber sehr viel, weil die Menschen gar nichts wissen. Auch wenn grosse Zeichen und Wunder passieren. Das ist extrem jetzt hier im 11. Kapitel vor Offenbarung. Scheint wie grenzenlose Möglichkeiten von diesen zwei Zeugen, für das Böse noch zu stoppen. Das wird auch einen anderen Modus noch viel intensiver, das Böse da sein. Es ist noch wie augenfälliger, als es heute ist. Aber das Prinzip war gängig so gewesen. Noch wenn grosse Zeichen passieren, noch wenn die Botschaft noch so gut ist, Menschen wollen es halt nicht gängig wissen. Sie kehren sich ab, sie wollen weder von den Boten noch von Gott selber etwas wissen. Wieder aus dem Jeremia 7, 26 bis 27. Ihr müsst übrigens nicht alles aufschreiben, das schnell in diesem Zettel. Sonst hat er noch Stress. Sie aber haben nicht auf mich gehört und mir kein Gehör geschenkt. Und sie haben ihren Nacken hart gemacht. Das heißt, sie waren starrköpfig, harte Nacken. Coole Sprache, oder? Hebräisch, versteifte Nacken. Sie waren schlimmer als ihre Vorfahren. Und du wirst ihnen alle diese Worte sagen, sie aber werden nicht auf dich hören. Sehr motivierend. Und du wirst sie rufen, sie aber werden dir nicht antworten. Und gleich hat er ja geschickt. Gott will, dass wir seine Botschaft zu den Leuten bringen. Auch wenn sie gar nicht hören. Er will es, weil er liebt es. Er will die Beziehung zu ihnen wiederherstellen. Es ist noch schlimmer, als nicht zuhören. Das sieht man gut. Sie werden angegriffen. Boten, sie werden manchmal sogar umgebrungen und mir das Leben gebrungen hier auf der Erde. Der Stephanus hat in seiner Rede, Apostelgeschichte 7, gesagt, nennt mir nur einen einzigen Propheten, den eure Vorfahren nicht verfolgt haben. Sie gingen sogar so weit, diejenigen umzubringen, die das Kommen des Gerechten prophezeiten, den ihr nun verraten und ermordet habt. Sie haben ja gewusst, dass ein Gerechter kommt, dass ein Messias kommt. Das hat Juden gewusst, auf ihn gewartet. Und aber gleich die umgebrungen, die sie sagen kann, jetzt kommt er. Und es wäre nicht gewesen. Man will nicht hören. Man wehrt sich gegen die Stimme von Gott durch seine Boten und bringt manchmal die Leute sogar um, die Botschafter. Und der letzte Punkt, den ich sehe in diesem Kapitel, das ist so ein Hoffnungspunkt für die Botschafter, für uns Botschafter. Die Endstation ist eben nicht der Tod und Umbrungen und Niederlage. Da haben wir falsch gemessen, wir haben es falsch überlegt, wenn wir denken, das ist das Schlimmste, was uns passieren kann, wenn wir verfolgt und umbrungen werden. Nein. Gott hat den Tod überwunden. Jesus ist Sieger über das Böse. Und die Endstation für Gottes Beauftragten ist nicht der Tod, sondern Leben in Herrlichkeit. Gemeinschaft mit dem Allerhöchsten. Wir werden in der Herrlichkeit sein, beim Vater im Himmel. Das ist unsere Endstation. Zwischendrin kann es hart werden, es kann Verfolgung geben, es kann Anfechtungen geben, Ablehnung, Hass. Aber unsere Endstation ist in der Herrlichkeit beim himmlischen Vater. Jesus ist Sieger. Das Kapitel beschreibt, wie Gott will, zu den Menschen kommen und die Beziehung wiederherstellen, die ist kaputt gegangen. Wie man es durch die ganze Bibelgänge wieder merkt. Gott liebt die Menschen, die er gemacht hat, und er will wiederhergestellte Beziehung zu ihnen. Aber der Mensch rebelliert. Der siebte Engel mit der siebten Posaune, und ich sage auch noch mal so viel über den, erst kommen wir dann schon weiter, löst einen passenden Lobgesang aus, wo er die Posaune bläst. Was heisst, Jesus hat Herrschaft über die ganze Welt angetreten. Er ist Herr für immer und ewig. Jesus ist der Sieger. Und das steht hier über diesem Kapitel. Jesus ist der Sieger, der den Tod hat überwunden, wo wir auf ihn schauen können, wo wir bei ihm werden sein. Halleluja. Das Kapitel 12, Das Kapitel 12 und Kapitel 13 sind jetzt so ein Beispiel, ich habe das am Anfang erwähnt, wo es gilt, symbolisch zu lesen. Ich habe die Frage auch schon gehört und manchmal macht es Angst, bei welchem Meer kommen denn die Monster raus, wo aus der Erde kommen denn die Monster, das ist nicht so gedacht. Der Johannes gibt uns der Tier das Zeichen. Das ist da, wo es klar ist, dass es um ein Zeichen ist. Schon im ersten Vers seht ihr, ein grosses Zeichen ist zu erkennen. Ein Zeichen ist ein Symbol, das auf etwas anderes herdeutet. Es ist nicht ein Tier mit 10 Köpfen oder was, wo wir auf einmal irgendwo werden haben, wo dort steht, fräset und so. Also es tut symbolisch, das schon. Aber es ist ein Symbol, es ist nicht so ein Monster aus dem Meer raus. Es ist so ein apokalyptischer Stil, sieht man dem, der das Buch hat. Ein anderes prominentes Beispiel ist Daniel 7. Und ich empfehle euch das auch unbedingt zu lesen, gerade im Zusammenhang mit diesen Tieren, weil es da sehr interessante Parallelen gibt, die ich heute leider jetzt nicht darauf eingehen kann. Es passt nicht so direkt zum Thema, das wir haben. Das ist ein apokalyptischer Stil. Wir sind das heute nicht so gewohnt, darum haben auch viele von uns Mühe mit der Offenbarung, wo es ja verschiedene solche Stellen gibt, wo es irgendwie Angst und Gruselung und so macht es eben, ist es eben zu Mut. Zur Zeit der Juden, wo das ist geschrieben wurde, so um 100 nach Jesus, ist das anders gewesen, ist mir das gewohnt gewesen, eben gerade vom Buch Daniel, wo viel ist darüber geredet wurde, wo ist gelehrt worden und andere apokalyptische Schriften hat es gegeben, aus den Apokryphen. Das könnt ihr auch da drinnen lesen, ein paar Beispiele, wenn jemand so etwas auch lesen will. Das war mir gewonnen, das ist eben nicht so schräg übergekommen wie heute. Aber wir dürfen das symbolisch lesen, als grosse Zeichen, die da beschrieben sind. Die grossen Zeichen, die sind jetzt, finde ich, im Vergleich zum vorherigen Kapitel schon fast einfach zu deuten. Ich will nicht sagen bis ins Detail, aber die grossen Züge, die sind, glaube ich, klar. Die Frau, wo wir sehen, wo einerseits sehr majestätisch beschrieben ist, andererseits bäget in ihren Wehen. Das ist das erlöste Israel oder das erwählte Israel, wo von mir aus gesehen, da gibt es manchmal noch ein paar Diskussionen, das müsst ihr vielleicht selber auch überlegen und euch entscheiden. Von mir aus gesehen ist der Tier klar so, dass wir auch dazugehören, als Wiedergeborene, als Nachfolger von Jesus, wo in Jesus eingepfropft sie worden und Nachfolger von Abraham sie worden. Darum ist es von mir aus gesehen klar, dass wir auch zu dieser Frau gehören, auch in das Bild, auch gerade weil sie später in der Verfolgung steht, vom Drachen in die Wüste flüchtet und so. Und das ist ja, wo wir heute drin sind. Zeitlich einzuordnen ist das schwierig. Das ist mehr, sie ist symbolhaft, wo eben auch über Zeitspannen hinweg kann sein. Aber die Frau ist zur Welt zu Israel, wo wir auch dazugehören. Der riesige feuerrote Drache, der ein bisschen später beschrieben ist, der wartet, dass er das Kind fressen kann, das die Frau gleich gebären will, ist der Teufel, der Vater des Bösen. Das Kind, das zur Welt kommt, der Giel, ist Jesus Christus. Es gibt verschiedene Hinweise darauf, warum das klar ist. Das eisige Zepter, das erwähnt wird, das kommt in der Bibel sonst noch 3-mal vor, in den Psalmen und noch 2-mal in der Offenbarung. Es ist gäng in Bezug auf die Herrschaft von Jesus. Schon nur das ist ein sehr starker Link, den es da der Johannes gibt, in seiner Symbolsprache. Das ist Jesus Christus, unser Messias. Die Tatsache, dass das Kind gerade nach der Geburt hinweggenommen wird und in den Himmel geht zum Vater, das redet eigentlich von der Himmelfahrt von Jesus. Er ist genommen worden und ist jetzt unantastbar vom Teufel. Der rote Drache kann ihm nichts anhaben, weil er hockt zur Rechten beim Vater. Jetzt ist es tut fast weh, so drüber zu fräsen, aber wir müssen wegen der Zeit, jetzt sind wir schon beim Vers 9 und das ist ganz zentral, was heisst, Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heisst, Teufel und Satan, da sehen wir sie ja noch gerade, was es ist, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Im Kapitel 12 bis hier, das habe ich vorher auch erwähnt, ich werde es dir sagen, das kommt, das ist Geschichtsschreibung. Auf eine Art, Frau und Verfolgung und so kommt noch, aber ein grosser Bitz ist Geschichtsschreibung von diesen Symbolen. Das Kommen und das Sterben von Jesus, die Auferstehung und die Himmelfahrt, hat der Teufel besiegt. Das hat ihn aus dem Himmel gestürzt. Ihr erinnert mich vielleicht sogar daran, was Jesus seinen Jüngern gesehen, als sie zurückkommen. Lukas 10, 18, der zweite Teil. Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Ich sage es nochmal, das ist sehr wichtig zu verstehen. Das Kommen und das Sterben von Jesus, die Auferstehung und seine Himmelfahrt hat der Teufel besiegt und aus dem Himmel geschossen. Das sehen wir hier beschrieben, in diesen Symbolen, die so komisch stehen, aber es ist eigentlich ganz einfach. Jesus ist der Sieger. Das ist hier beschrieben. Wir sind wieder beim Thema. Halleluja, Jesus ist der Sieger. Das Böse, der Tod ist besiegt. Das ist vorbei. Da gibt es keine Diskussion mehr. Auch wenn noch Phasen kommen, die schwierig sind. Und die werden jetzt angeläutet. Weil jetzt ist der Teufel auf die Erde geschossen worden und er töbt. Doch wehe dir, Erde, und wehe dir, Meer. Jetzt lese ich Vers 12. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen. Ja, er ist geschossen worden. Rasend vor Wut, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Der Teufel hat schon gemerkt, dass er besiegt wurde. Das ist dem ganz klar. Aber es geht er nicht zu. Er ist ja nicht blöd, oder? In seinem Sinn. Er ist ja der, der uns so etwas anderes vormacht. Aber jetzt ist die letzte schwierige Phase der Menschheit ist eingeläutet, weil der Teufel, das Böse in Persona, ist auf die Erde geschossen und töpft jetzt, weil er weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. Das steht da so. Das ist eigentlich ganz einfach. Er weiß, dass er besiegt ist. Und jetzt schaut er, was er noch machen kann. Und das zieht sich jetzt über die nächsten paar Kapitel hinweg, wo wir sehen, was sind die Auswirkungen von dem. Wie äußert sich das Töben auf der Erde? Und das hat nicht einmal erst bei Jesus angefangen. Es ist eben hier schwierig zeitlich einzuordnen. Der Sündenfall, so ist jetzt Böse schon in die Menschheit gekommen. Da ist schon lange dran, der Satan, seinen Plan auszubauen. Und da ist er clever drin, er hat einen guten Plan, wie er zur Macht kommen will, wie er zu dieser göttlichen Macht kommen will, wie er wie Gott ist. Sein Plan ist, Gott zu sein. Und wir lesen es jetzt auch gerade im Kapitel 13, dass ihm das eigentlich scheinbar auch gelingt, bis dorthin zu kommen, das Maximum zu erreichen, das Böse, das maximal über die Erde verbreitet ist, dass er der Herrscher ist über die ganze Erde. Aber nicht vergessen, er ist vom Himmel geschossen, Jesus ist Sieger, er ist besiegt. Das ist sehr wichtig für uns, sonst kippt es von Hoffnung zu Angst. Das sind so die schmalen Grenzen, die wir manchmal drauf laufen. Jetzt ist es ja interessant, wo die Monster herkommen. Wir lesen ja vorher, wehe dir Erde, wehe dir Meer. Ja, aus dem Meer, aus der Erde kommen die Monster. Aber jetzt vielleicht zu seinem Plan, den ich gesehen habe, den er wird erreichen, das lese ich aus Offenbarung 13, verschiedene Verse, ich komme zwischendurch ein bisschen, wo man sieht, jetzt hat er das Maximum, wird er erreicht haben. Jetzt schauen wir in die Zukunft, oder? Der Punkt. Alle beteten den Drachen an, weil er es war, von dem das Tier seine Macht erhalten hatte. Aber auch das Tier beteten sie an. Wer kann sich mit dem Tier vergleichen, sagten sie. Und wer dürfte es wagen, sich ihm zu widersetzen? 42 Monate lang ließ Gott es zu. Da sehen wir wieder, es ist einer da, was im Griff hat. Dass das Tier seine Macht ausübte und überhebliche und gotteslästerliche Reden führte. Und das wird er, der Teufel macht lästerig, wenn er kann. Dieses zweite Tier handelte unter der Aufsicht und mit der ganzen Autorität des Ersten. Wir kommen auch noch ein bisschen zu diesen Vergleichen. Und es brachte die Bewohner der ganzen Erde dazu, das erste Tier anzubeten. Das Tier, das eine tödliche Wunde gehabt hatte und geheilt worden war. Obschon es tödlich ist, verwundet war. Es wurde sogar dazu befähigt, dieser Nachbildung des ersten Tieres Leben einzuhauchen, sodass das Standbild reden konnte und alle töten ließ, die sich weigerten, es anzubeten. Außerdem sorgte das zweite Tier dafür, dass alle, kleine und grosse, reiche und arme, freie und Sklaven, einfach alle, wollte ich sagen, wirklich alle, oder? Sich ein Kennzeichen auf die rechte Hand oder auf die Stirn machen ließen. Ohne dieses Kennzeichen, den Namen des ersten Tieres oder vielmehr die Zahl, die für diesen Namen steht, war es unmöglich, etwas zu kaufen oder zu verkaufen. Also das Leben, das Überleben hängt an diesem Tier. Es wird von allen angebetet und man ist abhängig, vollkommen abhängig von diesem Tier. Und alle staunen und sagen, was kann es grösseres geben als das Tier? Das ist das Maximum von der Macht vom Bösen, wo der Teufel seit Hunderten und Tausenden von Jahren darauf her arbeitet. Mit recht viel Erfolg. Jetzt gibt es viel zu entdecken. Ich habe es vorhin ein bisschen erwähnt bei diesen Bildern. Die Köpfe, die Drachen, was draufgeschrieben ist und all das Zeug. Und da empfehle ich eben Daniel 7 mal zu lesen und zu vergleichen. Die Köpfe vom Tier bedeuten wahrscheinlich 7 Imperien, wo die meisten schon der Vergangenheit angehören. Aber da ist man sich auch nicht ganz einig. Das ist jetzt eigentlich meine Meinung, die ich da sage. Im Sinn von unserem Thema von heute, Jesus ist Sieger, gehen wir aber noch auf etwas anderes. Weil wir sowieso nicht Zeit für alles. Der Teufel ist ein Lügner und probiert uns zu täuschen. Schon gäng, der könnte einen Sündenfall teichen. Jesus hat einst gesehen, in einem Streitfall mit frommen Juden, ihr habt den Teufel zum Vater und ihr wollt tun, was er begehrt. Jener war ein Mörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er lügt, redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und er ist der Vater der Lüge. Johannes 8,44, das war die Zürcher Übersetzung. Lassen wir uns manchmal schon täuschen von diesem Lügner und Könner von der Täuschung. Der Teufel ist der beste Lügner, den es gibt. Er hat super Täuschungen in Hunderten von Facetten, wo er genau weiß, wie er uns um die Runde bringt. Er weiß, dass Gott über allem steht. Er weiß, dass er besiegt ist. Aber er weiß, dass Gottes Plan funktioniert, weil er der Sieger ist. Jesus, der Heilige Geist. Darum kopiert er doch am besten gerade Gott. Der Teufel kopiert am besten den, wo er weiß, er ist stärker als er selber. Und das ist in der Offenbarung 13 sehr spannend, zu sehen, wie der Teufel Gott kopiert, für gross rauszukommen. Ich gebe euch ein paar Beispiele, das ist nicht alles. Ein bisschen mehr sind da und noch mehr gibt es sonst, müsst ihr selber nachgrübeln. Das sind ja alles Bibelstellen, die habe ich hier drin. Ich habe nicht ausgeschrieben, sondern Bibelstellen im Zettel. Aber ich glaube, es geht in so Ringer. Es steht, dass Gott, der Vater, alles unter die Füße von Jesus hat gelegt. Das sind leicht umformulierte oder direkt zitierte Bibelstellen auf beiden Seiten. Und es steht, der Drache übergibt dem Tier aus dem Meer seine Gewalt und seinen Thron und seine grosse Vollmacht. Seht ihr das Muster? Gott, der Vater vom Guten, der Vater über allem, der Drache, Vater von der Lüge, Vater vom Bösen, das Tier vom Meer ist jetzt einfach herauszufinden, was das Analoge für was ist, auf der teuflischen Seite. Es steht von Jesus, dass die 144'000, die sie gestorben für ihn, in den weissen Gewändern, den Namen vom Lamm auf der Stirn haben. Als Symbol, dass ihnen nichts passiert bei all diesen Gerichten, die über die Erde kommen. Die leben noch, die sind auf der Erde, sind Menschen, die auf der Erde sind, die das Zeichen von Gott auf der Stirn haben, von Jesus, vom Lamm. Die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, lassen sich den Namen des Tieres auf die rechte Hand oder auf die Stirn machen. Das ist eine Kopie. Jesus ist getötet worden und wieder auferstanden. Einer der Köpfe vom Tier sah aus wie hingeschlachtet zum Tode, sah aus wie, doch seine Todeswunde wurde geheilt. Das ist nicht ein überwundener Tod, sondern eine geniale Täuschung. Genial im Sinn vom teuflischen Programm, wo alle werden reingehen und staunen und sagen, wer ist dem Tier gleich? Das ist ja wahnsinnig, der war ja tot, jetzt lebt er wieder. Und man sieht, es ist irgendwie präsent, wie, kann ich jetzt auch nicht sagen. Man redet davon, dass es reich sein könnte, wo wie gestorben ist, auf einmal ist es wieder da, in neuer, noch grösserer Macht. Das ist eine Interpretation, die man meistens hört. Aber es ist eine Täuschung, die wie ein überwundener Tod aussieht und die Leute alle verwutscht. Jedes Geschöpf lobt das Lamm, jedes Knie wird sich beugen, wir haben das heute schon gesungen. Und da ist jedes gemeint, es gibt auch Stellen, die sagen, dass alle im Himmel, auf der Erde, unter der Erde, der Herr werden anbeten. Das ist fast so hier, auf dieser Seite, weil gerade alles kopieren kann er nicht, wir sehen es dann auch noch im Maximum. Alle auf der Erde, ausser eben, das ist jetzt hier die Ausnahme, Nachfolger vom Lamm, die werden nicht das Tier anbeten, natürlich. Die sind Gott treu, die sind geschützt von Gott. Die, der Sieger auf ihrer Seite. Aber im Allgemeinen sieht es gar nicht so aus, sondern alle werden das Tier anbeten. Der Heilige Geist führt uns ins Gebet. Er fördert es, dass Gott, dass Jesus anbetet wird. Steht für uns ein, mit Seufzen, mit Worten, die wir selber nicht verstehen. Wir sollen geistliche Lieder singen, wo uns der Geist eingibt, etwas, das er inspiriert, für Jesus, für Gott anzubeten, der Sieger. Kann man doch kopieren. Das Tier vom Land ist das Panda vom Heiligen Geist. Es bringt alle dazu, das Tier vom Meer anzubeten. Und es wird in der Macht, habe ich vorhin gelesen, vom Tier vom Meer, wird es walten und wird Macht haben. Es wird stark sein und wird die Leute dazu bringen, das Tier vom Meer, das hat ausgesehen wie gestorben und gleich wieder lebt, anzubeten. Der himmlische Vater ist der König vom König über alle Könige. Der König von Jesus, der König ist über alle Könige. Und der Drache, der Satan, ist der Fürst der Welt. Nicht im Sinn der schönen, guten Schöpfung, sondern im Sinn vom Bösen. Von dem, was in der Luft lebt, sieht man. Von den Dämonen, von den bösen Geistern. Vor Boshaftigkeit an und Vorsicht ist er der Kopf. Wir wissen, dass der Teufel schon viel Erfolg hatte. Leider auch in unserem eigenen Leben, auch bei mir selber, ist es ihm gelungen zu täuschen, ist es ihm gelungen, so zu tun, als ob, dass ich Sachen mache, die mich trennen von Gott, die die Beziehung zum Vater im Himmel kaputt machen. Und es wird ihm noch manches gelingen in der Zukunft. Er wird an Macht noch zunehmen auf der Erde und wird erstaunliches Zweck bringen. Er kann aber nur genau so lange weitermachen, und das ist sehr wichtig, dass wir es nicht vergessen, kommt klar aus in diesen Kapiteln, wie es Gott zulässt. Gott ist der sieht, wie lange er noch darf. Er kennt den Zeitpunkt, wenn es fertig ist. Wir, und der Teufel auch ganz genau, wissen, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Darum töbt er jetzt. Er probiert natürlich auch das Siegersein zu kopieren. Das ist ja sein Ziel. Sieger über allem. Er will alles beherrschen. Aber genau da wird er definitiv kläglich scheitern. Er wird es nicht schaffen, der Sieger zu sein. Er wird im Feuer und Schwefelsee enden. und bleibt dort in alle Ewigkeit. Das können wir auch nachlesen. Kommt dann später noch in der Offenbarung. Sieger sein, das wird er nie wirklich schaffen. Vortäuscht schon. Aber er endet in der ewigen Strafe. Genau so, wie es unser himmlischer Vater geplant hat. Aber der himmlische Vater und sein Sohn Jesus Christus haben alles im Griff. Und wieder sind wir von mir aus gesehen ganz klar beim Thema, Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Und unser Gott sieht, wie das Programm ist von dieser Weltgeschichte. Unser Gott sieht, wenn das Böse nicht mehr weiter darf walten und gewalten und töben. Da gibt es ganz viel Beleg für das Siegersein von Gott. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, ich bin der Erste und der Letzte. Das Programm ist klar, der Bogen ist gespannt, Jesus ist der Sieger. Und vielleicht jetzt rückblickend auf die drei Kapitel, auch wenn wir getäuscht werden, auch wenn es bei uns auch hochkommt, ist, dürfen wir wissen, wenn wir zu Jesus gehören, dann sind wir auf der Siegerseite. Wir sind Botschafter, die Gott in die Welt schickt, wo er will, dass wir den Leuten sagen, hey, versöhne dich mit Gott. Es ist nicht so himmeltraurig, wie es aussieht. Und so monströs gefährlich und todbringend, wie wir jetzt so viel in der Zeitung lesen. Sondern es geht alles nach einem ganz guten Plan, den wir nicht gerne verstehen, aber wo ihn im Griff hat, unser Vater im Himmel. Und du kannst mit ihm in Beziehung kommen. Da sind wir Botschafter. Und die Botschafter, die werden vielleicht angefochten. Vielleicht geht es uns nicht gegen angenehm. Vielleicht sterben wir sogar. Es gibt Stellen, die sagen, das ist ein Glück. Das ist das Beste, was dir passieren kann, wenn du leiden kannst, wie Jesus gelitten hat. Das ist natürlich schwierig zu sagen. Aber wir dürfen wissen, es kann Anfechtungen geben, es kann bis in den Tod gehen, aber das ist nicht das Ende. In der Herrlichkeit werden wir sein bei Jesus Christus. Der Sieger ist, über allem, der nicht nur spielt, sondern es wirklich ist. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.